Wir wohnen im Stadtteil Solomjanka. Da gibt es ständig Einschläge, unmittelbar um das Haus herum, in dem wir wohnen. Unser Viertel zieht die Russen an wie Honig die Fliegen.
Sagt die 39-jährige Kiewerin Jatschislava. Die Angriffe der Russen werden zurzeit immer heftiger und immer öfter ist die Hauptstadt Kiew das Ziel. Wie überstehen die Menschen dort die Bombennächte? Bewegende Eindrücke aus Kiew gibt es gleich von unserem Ukraine-Korrespondenten.
Wenn der Krieg eines Tages doch zu Ende sein sollte, wie geht es dann in der Ukraine weiter? Das ist nur eine von vielen grundsätzlichen Fragen, die heute auf einer großen internationalen Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom besprochen werden. Wir klären gleich, was bei der Konferenz bisher rumgekommen ist und wie vor allem der Westen auf die heftigen russischen Angriffe reagiert.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 10. Juli um 16 Uhr. Und bei mir ist Jan Busche aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Hi Benjamin.
Der Krieg in der Ukraine scheint ja gerade in eine neue Phase einzutreten, die ich alarmierender und dramatischer finde als alles, was vorher war. Jan, ist das nur mein subjektiver Eindruck oder woran kann man das festmachen? Also die Anzahl der Drohnen, die angreifen, die steigt ja nahezu täglich. Was sagen die ukrainischen Behörden dazu?
Sie sagen, dass das russische Militär mit einer beispiellosen Anzahl an Raketen und Drohnen ihr Land bombardiert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat erklärt, in den vergangenen beiden Nächten sind mehr als 1000 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert worden. Und immer mehr gerät die Hauptstadt Kiew ins Visier der russischen Armee. Von dort wurden in den vergangenen beiden Nächten viele Schäden gemeldet. Oft sind es herabstürzende Drohnentrümmer, die irgendwo einschlagen oder Brände verursachen, nachdem sie von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen worden sind. Und auch von den Vereinten Nationen gibt es eine alarmierende Zahl. Die UN-Menschenrechtsbeobachtermission sagt nämlich, seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind noch nie so viele Zivilisten innerhalb eines Monats in der Ukraine getötet oder verletzt worden wie in diesem Juni. Die UN-Mission spricht von mehr als 230 Toten und mehr als 1300 verletzten Zivilisten.
Das sind ja alles Zahlen, die wahrscheinlich auch in Rom eine große Rolle spielen, heute und morgen. In der italienischen Hauptstadt läuft die zweitägige Ukraine-Wiederaufbaukonferenz. Wer ist alles dabei und was haben sich die Teilnehmer da vorgenommen?
Etwa 60 Länder sind in Rom vertreten, dazu internationale Organisationen und viele private Unternehmen aus der ganzen Welt, etwa 40 Firmen auch aus Deutschland. Das wichtigste Ziel der Konferenz: Es soll Geld eingesammelt und Hilfe organisiert werden, damit die Ukraine Kriegsschäden beseitigen kann. Jetzt und vor allem, wenn die Angriffe eines Tages enden.
Gab es denn heute schon Ergebnisse?
Vor allem gibt es Finanzzusagen von mehreren Staaten. Möglichst viele Milliarden sollen eingesammelt werden, denn, so schätzt es die Weltbank, mehr als 500 Milliarden Euro sind für den gesamten Wiederaufbau jetzt schon nötig. Die Ukraine geht da nochmal von deutlich mehr aus. Ein Beispiel für ein Konferenzergebnis von heute ist eine Zusage der Europäischen Union. Die EU hat ein neues Finanzpaket in Höhe von 2,3 Milliarden Euro angekündigt und einen 220 Millionen Euro schweren Aufbaufonds, mit dem private Investitionen gefördert werden sollen.
Und wo soll das Geld dann hingehen?
Unternehmen sollen dieses Geld zum Beispiel in Energieanlagen, in Straßen und Schienen, in Industriebetriebe und digitale Rechenzentren investieren. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, die ist Gastgeberin der Wiederaufbaukonferenz in Rom und sie hat dort den Unternehmen zugerufen, seid mutig.
Die Botschaft, die wir heute den Investoren übermitteln wollen, ist ganz einfach. Habt keine Angst, in der Ukraine zu investieren, zu bauen, wieder aufzubauen. Denn in den Wiederaufbau in der Ukraine zu investieren, ist kein Glücksspiel. Es ist eine Investition in eine Nation, die bewiesen hat, dass sie resilienter ist als jede andere. Aber es ist auch eine Investition in den Frieden, in den Wachstum ganz Europas, in die Sicherheit all unserer Bürger.
Jetzt, wo die russischen Angriffe auf die Ukraine immer heftiger werden, es wird ja wahrscheinlich auf der Konferenz nicht nur um Wiederaufbauhilfe gehen, oder?
Nein, es geht auch darum, wie die militärische Hilfe jetzt in den nächsten Monaten weitergeht. Rückenwind gibt es ja aus den USA, wo Präsident Trump zuletzt über Wladimir Putin geschimpft hat und er prüfen will, der Ukraine ein zusätzliches Flugabwehrsystem vom Typ Patriot zur Verfügung zu stellen. Im Gespräch ist auch, dass Deutschland den USA zwei Patriot-Systeme abkauft und in die Ukraine liefert. Also der Westen ist vielleicht auch durch die heftigen russischen Angriffe wieder ein bisschen zusammengerückt beim Thema Ukraine. Mit der Botschaft, das Land kann sich auf westliche Hilfe, auch militärischer Art, verlassen. Und Bundeskanzler Friedrich Merz hat es in Rom heute so gesagt.
We fully support.
Wir unterstützen die Ukraine auf ihrem Weg zur EU-Mitgliedschaft voll und ganz. Dazu gehören Reformen wie die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung von Korruption. Und wir ermutigen unsere ukrainischen Freunde, auf diesem Weg weiter voranzuschreiten, der zu Freiheit und Wohlstand in der EU führt.
Und in Richtung Donald Trump hat Merz gesagt, bleiben Sie bei uns, bleiben Sie bei den Europäern, wir stehen auf derselben Seite. Ein Appell, der bei Trump zunehmend anzukommen scheint.
Ja, bei Trump scheint so langsam der Groschen zu fallen, glaube ich. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist ja auch auf der Konferenz. Hat er sich zu den aktuellen Angriffen geäußert?
Ja, das hat er. Selenskyj hat in Rom zu den russischen Attacken dieses gesagt.
And they try to do this as often.
Sie versuchen das so oft wie möglich. Das ist genau das, was Putin will. Dass unser Volk leidet, dass es aus der Ukraine flieht. Dass Häuser, Schulen, Leben überall zerstört werden. Nicht nur in der Nähe der Front.
Nicht nur an der Front, sondern, wie zuletzt, in der Hauptstadt Kiew. Weit entfernt von der Front. Dort sind die Menschen eigentlich an Luftalarm gewöhnt, an Nächte im Luftschutzkeller. Aber das, was in den vergangenen Wochen und vor allem in den letzten beiden Nächten passiert ist, das sorgt in Kiew für noch mehr Angst und Schrecken. Unser Kiew-Korrespondent Florian Kellermann hat Stimmen aus der ukrainischen Hauptstadt gesammelt und er bringt uns eine bewegende Reportage mit und erzählt von Menschen, die mittlerweile die Nächte in einer Stahlkapsel im Wohnzimmer verbringen, um die Bombennacht unbeschadet zu überstehen.
Es ist 22:30 am Abend und die Metrostation füllt sich. Polytechnisches Institut heißt sie und liegt etwa 5 Kilometer westlich der Stadtmitte von Kiew. Die Menschen haben Schlafsäcke und Isomatten mitgebracht, manche Klappbetten. Sie legen sich auf die Plattform zwischen den beiden Gleisen, direkt vor das Wandbildnis aus sowjetischer Zeit, eine junge Frau, die sich gen Himmel reckt. Heute wirkt der Himmel für die Kiewer bedrohlich. Von dort könnten in dieser Nacht wieder Drohnen auf die ukrainische Hauptstadt fallen, sagt die 39-jährige Vyacheslava. Deshalb sei sie hier. Wir wohnen im Stadtteil Solomjanka. Da gibt es ständig Einschläge, unmittelbar um das Haus herum, in dem wir wohnen. Bis vor kurzem haben wir dort in einem Luftschutzraum geschlafen. Aber wir haben einfach keine Kraft mehr, diese Explosionen auch nur zu hören. Wir haben wirklich genug davon gehört. Unser Viertel zieht die Russen an wie Honig die Fliegen. Hierher, in einige Dutzend Meter Tiefe, dringen von oben keine Geräusche. Mit wir meint die Versicherungskauffrau sich und ihre 15-jährige Tochter. Der Mann und der Sohn sind heute zu Hause geblieben. Aber noch gibt es an diesem Abend ja gar keinen Luftalarm. Ja, sagt Vyacheslava, aber wenn er dann einsetze, schaffe sie es gar nicht mehr bis hierher. Während eines Drohnenangriffs ist es gefährlich draußen, außerdem fährt nach 11 keine U-Bahn mehr. Und die Taxis kosten bei Luftalarm das Dreifache. Um 5 Uhr müssen dann alle den Bahnhof verlassen, es sei denn, die Angriffe sind bis dahin nicht vorbei, erzählt Vyacheslava. Dann schaffen wir es noch nach Hause, um uns dort ein bisschen auszuruhen. Duschen ist dort allerdings schwierig zurzeit, weil wir seit 3 Wochen kein Gas mehr haben und kein warmes Wasser. Als das im Nachbarhaus so war, hat es 2,5 Monate gedauert, bis das behoben wurde. Und wenn die Angriffe bis in den Morgen hinein dauern, dann komme ich nicht mehr nach Hause. Dann fahre ich sofort auf die Arbeit. Der letzte reguläre U-Bahn-Zug für diesen Tag hat den Bahnhof passiert. Vyacheslava und ihre Tochter legen sich hin. Schlafen werde schwierig, sagt sie, denn immer wieder führen Züge vorbei. Ohne Passagiere, aber ebenso laut. Wenigstens das Licht dimmt die U-Bahn-Verwaltung ein wenig für die Nachtruhe. In der U-Bahn-Station übernachten diejenigen, die ganz sicher sein wollen oder die sich nichts anderes leisten können. Für die etwas Reicheren gibt es eine Alternative. So für Katarina Storozhuk. Sie lebt in einem Einfamilienhaus in einem Kiewer Vorort. über dem die ukrainische Luftabwehr regelmäßig Drohnen abschießt. Laut ist es also auch hier. Sie habe überhaupt nicht mehr schlafen können, erzählt die 29-Jährige. Ich habe gegoogelt, was man da machen kann. Man kann einen Luftschutzkeller aus Beton in die Erde bauen. Das kostet ab 1,5 Millionen hryvnia, umgerechnet über 300.000 Euro. Das ist teuer und der Bau dauert lange. Dann bin ich auf diese Kapsel des Lebens gestoßen. Die habe ich dann bestellt. Die Kapsel des Lebens ist wie ein Schrank, der mitten ins Zimmer gebaut ist und in den genau eine Matratze für zwei Personen passt. Gefertigt aus Stahl von einem ukrainischen Unternehmer, der garantiert, von Splittern ist man darin geschützt und von den Explosionen höre man kaum etwas. Kostenpunkt 2000 Euro. Schon 4 Monate schläft Katharina jetzt in der Kapsel, zusammen mit ihrem Hund und dem Neffen, den der Bruder aus dem Nachbarhaus bringt. Mein Bruder hat die Kapsel montiert, obwohl er sehr skeptisch war. Alle waren es. Das ist doch nur eine Konservendose, die schützt sich doch nicht, haben sie gesagt. Aber das sind 5-6 Millimeter Stahl. Wenn meine Freunde jetzt die Kapsel in echt sehen, sind sie beeindruckt, wie stark diese Konstruktion ist. Ohne die Kapsel könne sie gar nicht mehr in der Ukraine leben, sagt Katharina, die Inhaberin einer Sprachenschule ist. Katharina spielt mit ihrem Neffen Roma. Er ist in der Kapsel, sie macht die Tür auf und zu. Für den Dreijährigen ist das Ganze wie ein Spiel. Ich bin ein Dinosaurier in seiner Höhle, sagt er. Noch später, gegen Mitternacht, ist dann tatsächlich wieder Luftalarm in Kiew. Die Menschen in der U-Bahn-Station Polytechnisches Institut schauen gebannt auf ihre Smartphones. Telegram-Gruppen informieren sie, welche Strecken die Drohnen heute fliegen. Lange halte sie das nicht mehr aus, sagt die Versicherungskauffrau Vyacheslava. Als Russland die Ukraine vor 3,5 Jahren überfiel, bin ich sofort mit den Kindern nach Polen geflohen. Nach 3 Monaten habe ich es vor Heimweh nicht mehr ausgehalten und bin zurückgekommen. Aber da war es ja auch noch ruhig hier. Wenn es bis zum Herbst jetzt nicht besser wird, dann verlassen wir die Ukraine wieder. Das ist doch einfach nicht mehr sicher für die Kinder. Die beschießen ja auch Schulen und Kindergärten und Wohnhäuser. Wie Vyacheslava denken gerade viele Kiewerinnen, die sich keine Kapsel des Lebens leisten können.
Eindrücke vom Kriegsalltag in Kiew von unserem Reporter Florian Kellermann. Dann lass uns doch noch in den Nahen Osten schauen, Jan. Da gibt es heute eine Nachricht, die zumindest ja, ein kleines bisschen Hoffnung macht, mitten in der katastrophalen Lage im Gazastreifen. Denn die EU hat anscheinend aus Israel eine Zusage, die Gazahilfe zu verbessern. Wie sieht die Zusage aus?
Unter anderem sollen mehr Lastwagen mit Hilfsgütern in den Küstenstreifen fahren. Es sollen mehr Grenzübergänge öffnen und die jordanischen und ägyptischen Hilfsrouten wieder genutzt werden können. Bäckereien und öffentliche Küchen im Gazastreifen sollen Lebensmittel verteilen dürfen. Auch ist vorgesehen, dass wieder Treibstoff an Hilfsorganisationen geliefert wird. Von einer entsprechenden Zusage berichtet zumindest die EU-Außenbeauftragte Kallas. All das soll schon umgesetzt worden sein oder in den kommenden Tagen in Kraft treten.
Die Angriffe der Israelis auf den Gazastreifen, die gehen ja ohne Pause weiter. Was ist da der letzte Stand?
Palästinensische Stellen und Rettungskräfte berichten auch heute wieder von vielen Toten im Gazastreifen durch israelische Angriffe. Mindestens 30 Menschen sollen seit heute früh ums Leben gekommen sein. Besonders schlimm soll es wieder die Stadt Khan Yunis getroffen haben. Israels Armee berichtet von intensiven Truppeneinsätzen rund um Khan Yunis. Dabei soll ein etwa 500 Meter langer unterirdischer Tunnel entdeckt und zerstört worden sein. Unabhängig überprüfen lassen sich all diese Angaben nicht.
Das war die neue Folge von Krieg und Terror. Morgen früh sind wir wieder für euch da mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek. Und wir behalten vor allem die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom im Auge und was sich da Neues tut. Benjamin Kirsch
und Jan Busche sagen Tschüss. Danke, dass ihr heute dabei wart.